Machst du mich an? Ja. Danke. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Wer von euch ist dieses Jahr in den Mai getanzt? Ein paar verhaltene Hände, sehe ich. Wir haben das tatsächlich auch getan nach 3 Jahre Corona-Pause und es war wieder einmal völlig anders, als wir uns das vorgestellt hatten. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich das erste Mal in den Mai getanzt bin. Das war im Jahre 2009. Mein Mann hatte uns ganz spontan zu einer Veranstaltung in Kelsterbach angemeldet und da standen wir dann in der Kelsterbacher Stadthalle beim sogenannten Warming-up. Ein Tanzpaar zeigte einige Standardtänze, damit alle Anwesenden die ursprünglich mal gelernten Tanzschritte ein wenig auffrischen konnten. Das war ja eine nette Idee. Nur leider hatten wir beide niemals einen Tanzkurs besucht. Da gab es also gar nichts aufzufrischen. Und um die Standardtänze jetzt von Grund auf zu lernen, ging das natürlich alles viel zu schnell. So standen wir also ein wenig betreten an der Seite, schauten uns um und hatten das Gefühl, wir sind hier total fehl am Platze. Peinlich. Wie gut, dass wir uns dann erstmal am Buffet mit Essen ablenken konnten. Danach gab es eine Show-Einlage von diesem Tanzpaar und deren Tänze sahen einfach super schön aus und so einfach. Schließlich durften wieder alle aufs Parkett und wir standen wieder am Rand. In mir stieg ehrlich gesagt der Ärger hoch. Was war das für eine blöde Idee gewesen, ausgerechnet zu einer Tanzveranstaltung zu gehen? Sollten wir jetzt den ganzen Abend hier rumstehen und zuschauen? Und überhaupt, wenn man da so am Rand steht, dann denken bestimmt alle, man kann gar nicht tanzen. Und was die Standardtänze anging, traf das ja auch auf uns zu. Doch dann wurde das Licht ein wenig gedämmt und die ersten Freestyler erschienen auf der Tanzfläche. Aha, hier durfte man also auch frei tanzen. Also ohne auf eine bestimmte, gelernte Schrittfolge zu achten. Tja, und so kam es, dass wir dann doch noch getanzt haben. Und zwar so lange, bis die Band nicht mehr konnte. Wir hätten ansonsten auch noch weitergemacht. Geht es uns in unserem Christsein nicht auch oft so, dass wir bestimmte Schrittfolgen gelernt haben, wie man sich als Christ zu verhalten und zu benehmen hat? Ich selber komme noch aus einer Zeit, in der man als Christ nicht ins Kino ging und schon gar nicht in einen Tanzkurs. Jetzt sehen wir das ja heute alles ein bisschen lockerer, aber immer noch gibt es je nach christlicher Prägung und Haltung bestimmte äußere Verhaltensweisen, an denen man angeblich sehen kann, ob jemand wirklich Christ ist. Also Glinusi. Gläubig in unserem Sinne. Oder es gibt Einstellungen, Erkenntnisse, an denen wir festmachen, ob jemand biblisch orientiert ist oder eben nicht. Anhand eines bestimmten äußeren Verhaltens oder einer geäußerten Meinung wird auf die innere Herzenshaltung geschlossen. Grundsätzlich mag das ja auch gar nicht so verkehrt sein, denn schließlich sagt Jesus selbst, dass wir an unseren Früchten zu erkennen sind. Ganz sicher sollen wir unser Leben so gestalten, dass es Jesus gefällt. Ja, wir sollen durch unser Leben auf ihn hinweisen und ihm die Ehre geben. Aber welchen Sinn macht es, die Früchte, die doch Gott selbst in unserem Leben entstehen lässt, miteinander zu vergleichen oder darüber zu urteilen? Ich selber ertappe mich jedenfalls immer wieder mal dabei, wie ich aufgrund bestimmter Äußerungen oder eines bestimmten Lebensstils Menschen in eine Schublade stecke. Dabei wissen wir doch alle, dass das Urteilen und Beurteilen von anderen schon ganz viel Not gebracht hat und auch zu Zerbruch geführt hat in Beziehungen, in ganzen Gemeinden oder auch in den Denominationen, in den unterschiedlichen. Ich möchte heute Morgen einen Text mit euch teilen, in dem es um das gegenseitige Richten, Beurteilen und Kritisieren geht. Und ich lese dazu aus Matthäus 7, die Verse 1 bis 5 nach der Basisbibel. Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers? Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich zieh dir den Splitter aus deinem Auge? Dabei steckt doch in deinem eigenen Auge ein Balken. Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Diese Verse stammen aus der Bergpredigt, die vermutlich deshalb so heißt, weil Jesus sie von einem Hang heruntergehalten hat. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass diese Predigt in erster Linie für die Jünger gedacht war. Aber wenn wir ein bisschen weiter vorlesen, am Ende des 4. Kapitels, da ist von einer Menschenmenge die Rede, die vermutlich ebenfalls zuhörte. In seiner Rede, in der gesamten Bergpredigt, macht Jesus immer wieder einen Unterschied zwischen den Menschen, die zu ihm gehören, und denen, die nicht an ihn glauben. Und er betont dabei, seid nicht wie diese, seid anders. Seine Jünger sollten sich von den Nichtreligiösen, den Heiden, ebenso unterscheiden wie von den Religiösen, also den Schriftgelehrten und Pharisäern. Ich denke, das gilt für uns heute auch noch. Jesus erklärt seinen Jüngern in der Bergpredigt, wie sie ihrem Leben als Nachfolger Jesu Ausdruck verleihen sollen. Von heute aus betrachtet könnte man sagen, die Bergpredigt ist eine Lehre, wie wir das nach außen wirken lassen können, was Gott in unserem Inneren bereits bewirkt hat durch seinen Geist. Jesus war dieser Predigt offensichtlich sehr wichtig, denn bevor er sie hielt, steht in Matthäus 5, Vers 1, er setzte sich. Ich habe nachgelesen, wenn sich ein Rabbi zum Unterrichten seiner Jünger setzte, dann war das ein Zeichen dafür, dass er etwas von großem Gewicht, von großer Bedeutung sagen wollte. Und in unserem Text nun geht Jesus auf das gegenseitige Beurteilen ein. Es geht ihm sicher nicht darum, dass Unrecht nicht beim Namen genannt werden sollte. Das hat er ja selber an einigen Stellen getan. Und ich denke auch nicht, dass Jesus etwas gegen Richter hatte. Wie gut. Die dazu ausgebildet sind, Sachverhalte zu beurteilen und entsprechend der Gesetzeslage dann auch recht zu sprechen. Nein, Jesus geht es hier vielmehr um Urteile von Menschen über Menschen im zwischenmenschlichen Bereich des Alltags. Auch hier sollen wir uns als Nachfolger Jesu von anderen Menschen unterscheiden. Jesus sagt, ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Durch den Hinweis auf Gottes endgültiges Urteil über unser Leben macht er unser Urteilen über andere fragwürdig. So sagt Jesus weiter, denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Gott hat sich das Urteil über jedes Menschenleben selbst vorbehalten. Und er wird den Maßstab, den wir an andere anlegen, auf uns anwenden. Denk mal kurz drüber nach, wie du andere Menschen beurteilst. Vielleicht nicht unbedingt laut, vielleicht eher in Gedanken. Und dabei geht es auch gar nicht mal nur um negative Beurteilungen. Auch ein positives Urteil ist ein Urteil. Nach welchem Maßstab urteilst du? Bestenfalls nach dem Wort Gottes, so wie du es verstehst? Und wie beurteilst du dich dann selber, wenn du diesen Maßstab an dein Verhalten, an dein Denken, Reden und Handeln anlegst? Wirst du diesem Maßstab gerecht? Und zwar so gerecht, dass du damit vor Gott bestehen könntest? Wer damit rechnet, von Gott gerichtet zu werden, und zwar mit dem Maßstab, den er an andere anlegt, der wird beim Urteilen und auch beim Kritisieren sehr kleinlaut. Mit der anschließenden Bildrede von Splitter und Balken könnte Jesus zeigen wollen, dass alle Kritik mit einem kritischen Blick auf sich selbst beginnen muss. So habe ich den Text bisher immer verstanden. Und wenn wir den Blick auf unsere eigenen Fehler und Schwächen werfen, dann hätten wir damit eigentlich auch genug zu tun. Wir fallen doch immer wieder, jeder auf seine Weise. Wir versagen, wir werden schuldig, wir versäumen es, Gutes zu tun und Gutes zu sagen. Wir sind unfreundlich und ungeduldig und unbarmherzig. Haben wir in diesem Sinne nicht alle irgendwie ein Brett vorm Kopf? Und mit diesem Brett vorm Kopf können wir weder uns selbst noch den anderen richtig sehen. Mit diesem Brett vorm Kopf gelingt uns noch nicht mal der kritische Blick auf uns selbst. Er führt höchstens dazu, dass wir uns als schlecht und ungenügend wahrnehmen. Das kennt ihr sicher. Was meint Jesus damit, dass wir erst den Balken oder das Brett aus unserem eigenen Auge ziehen sollen, bevor wir den Splitter des anderen beseitigen? Sollen wir erstmal ganz perfekt werden, um damit die Berechtigung zu erlangen, sich um die Fehler der anderen zu kümmern? Die Pharisäer und Schriftgelehrten der damaligen Zeit wähnten sich zumindest in diesem Zustand. Nun sind wir immer schnell dabei, uns von diesen Menschen zu distanzieren, aber eigentlich waren das Leute, die Gott wirklich gefallen wollten, die sich an seine Gebote bis ins Detail halten wollten. Und sie hatten sich darüber hinaus sogar noch viele andere Regeln gegeben, um auch wirklich auf dem richtigen Weg zu bleiben. Das waren Leute, die leidenschaftlich für Gott und sein Wort kämpften, so wie sie es eben verstanden. Und die es deshalb auch als ihre Aufgabe ansahen, immer wieder auch bei anderen, selbst bei Jesus und seinen Jüngern, auf die Einhaltung aller Regeln zu achten. Sie legten einen hohen Stellenwert auf einen frommen Lebenswandel und hielten fest an dem ihnen bekannten Wort Gottes und seinen Geboten. Mal ehrlich, sind wir den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht doch oft sehr ähnlich? Ja, natürlich ist es richtig und gut, das Wort Gottes unter uns sozusagen hochzuhalten, uns daran zu orientieren, es als Maßstab für unser Leben als Christinnen und Christen ernst zu nehmen. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen und welche Motivation uns treibt. Im Epheserbrief wird das Wort Gottes als Schwert bezeichnet, als Schwert des Geistes. Aber es dient zur Verteidigung gegen die Angriffe Satans und nicht zur Verteidigung gegen Andersdenkende oder gar zum Kampf mit anderen. Wie oft kommt es vor, dass wir mit dem Anspruch auftreten, zu wissen, was richtig und was falsch ist, und mit diesem Anspruch, den wir natürlich auch biblisch aus unserer Sicht begründen können, alles andere lieblos wegwerfen und den anderen mit unseren Argumenten quasi erschlagen. Oder wir gehen ein bisschen frommer vor und distanzieren uns einfach nur von Andersdenkenden und Anderslebenden. Richtig ist aber doch nicht in erster Linie das sture Festhalten am Wort Gottes beziehungsweise an unserer oft ganz eigenen Auslegung desselben. Richtig ist auch nicht das Festhalten an einer bestimmten christlichen Ethik oder Moral. Nein, es steht nur einem das Urteil zu, was richtig und was falsch ist, und das ist Gott selber. Alles muss sich an ihm orientieren. Alles, was nicht von ihm bestimmt und von seiner Liebe geprägt ist, das ist wertlos und wird deshalb seinem Maßstab nicht gerecht. Die Pharisäer gingen in ihrem Festhalten an dem ihnen bekannten Wort Gottes so weit, dass sie Jesus verurteilten und sogar hinrichten ließen. Jesus sagt, seid nicht wie diese. Ihr sollt anders leben. Verpasst nicht durch euer Urteilen und Verurteilen den einzigen Weg, die einzige Wahrheit, das einzige Leben, nämlich mich selber. Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, die haben in der Regel ihre eigenen Maßstäbe Und heutzutage lässt man vieles gelten und auch vieles stehen. Trotzdem werden auch in unserer Gesellschaft Menschen anhand ihres Geldes, ihrer Leistung, ihres Aussehens, ihrer Lebensart verglichen und beurteilt. Und auch da sagt Jesus, seid anders. Wenn Jesus uns also dazu auffordert, dass wir erstmal den Balken aus unserem eigenen Auge entfernen sollen, bevor wir uns um den Splitter des anderen kümmern, dann kann er damit nicht meinen, dass wir mit unserem eigenen Leben einen nahezu perfekten Zustand erreichen müssten, damit wir uns dann um die Entfernung der Splitter und der vermeintlichen Mängel aller anderen kümmern sollen. Ich glaube, dass Jesus hier absichtlich etwas fordert, was unmöglich ist. Wir können unseren eigenen Balken nicht entfernen. Und wir können auch nicht die Splitter des anderen entfernen. Paulus beschreibt unseren Zustand in Römer 3, Vers 22 bis 24 so. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Niemand von uns ist gerecht. Niemand von uns kann vor Gott bestehen, auch wenn wir noch so viel Gutes tun, auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, uns an seinem Wort festzuhalten und danach zu leben. Wir sind tatsächlich alle darauf angewiesen, dass Gott uns begnadigt. Und das hat Gott getan, indem er seinen Sohn Jesus Christus sandte. Unser Balken wurde zusammen mit den Splittern aller anderen Menschen an ein ganz anderes Holz genagelt. An das Kreuz, an dem Jesus selbst alle unsere Hölzer getragen hat. Ich muss mal kurz was trinken. Das war deins. Entschuldigt bitte. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit versetzen uns in die Lage, das Gericht Gottes zu bestehen. Ja, Gott nimmt uns als gerecht an. Er spricht uns gerecht. Nur wer sich von Jesus das Brett vorm Kopf wegnehmen lässt, der erhält eine freie Sicht auf sich selbst und auf andere. So kann ich mich selber sehen, als ein von Gott gewolltes, geschaffenes und geliebtes Wesen, das ich nicht mehr mit den eigenen Balken beschäftigen muss, weil Jesus mich davon befreit hat, aus Liebe, einfach so. Und ich kann den anderen wahrnehmen, als ein von Gott gewolltes, geschaffenes und geliebtes Wesen, mit dessen Splittern ich mich ebenfalls nicht mehr beschäftigen muss. Denn auch sie wurden mit Jesus ans Kreuz genagelt. Deshalb dürfen wir einander lieben, so wie Jesus uns geliebt hat, vorbehaltlos, bedingungslos. Weil ich selber auf die Liebe und die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes angewiesen bin und weil ich diese Barmherzigkeit Gottes nicht nur denke, sondern täglich erfahren darf. Deshalb kann ich sie mit anderen teilen, indem ich sie zu Gott hinliebe. Jesus macht mit dieser Bildrede unser Urteilen also nicht nur fragwürdig, er macht es überflüssig. Wir sind eben nicht dazu aufgefordert oder gar berufen, uns gegenseitig zu beurteilen und schon gar nicht anhand dessen, was wir vor Augen sehen. Um im anfangs erwähnten Bild des Tanzens zu bleiben, bedeutet das, wer fleißig auf dem Parkett die Beine und die Hüften schwingt, der muss es nicht unbedingt richtig können und schon gar nicht muss er von Herzen dabei sein. Und wer am Rande steht, ist deshalb noch lange kein Mauerblümchen oder bekennender Nicht-Tänzer oder ganz einfach auf der falschen Veranstaltung. gerade weil wir für uns selber darauf bedacht sein sollen, dass wir Jesus ähnlicher werden und ihn mit unserem ganzen Leben verherrlichen. Gerade deshalb sollen und dürfen wir uns ein Urteil über andere und deren Herzenshaltung nicht erlauben. Weil wir selber jeden Tag und jede Sekunde unseres Lebens auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes angewiesen sind, weil nur er alle unsere Hölzer, unsere Balken und Splitter entfernen kann. Deshalb können und dürfen wir im Miteinander barmherzig und gnädig und voller Liebe sein. Diesen Zustand beschreibt Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther. Da erinnert er zunächst daran, dass Mose nach seiner Begegnung mit Gott, ihr erinnert euch vielleicht an die Begebenheit, eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten von der Gegenwart Gottes in seinem Gesicht nicht geblendet wurden. Die Herrlichkeit war so stark, dass sie das nicht ertragen hätten. Und dann sagt Paulus, bis auf den heutigen Tag hängt diese Decke vor ihren Herzen. Wenn Israel sich aber bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Und dann schreibt er in 2. Korinther 3 in den Versen 17 und 18. Der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht. Und ich füge mal hinzu, befreit von Splittern und Balken. Mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit. Freiheit vom Vergleichen und Beurteilen. Freiheit von der Anstrengung, so leben zu müssen, dass wir anderen gefallen. Freiheit auch von dem Streben danach, Gott gefallen zu wollen. Freiheit dazu, die Gnade Gottes immer wieder selber in Anspruch zu nehmen. Freiheit dazu, die Gnade Gottes an andere weiterzugeben. Freiheit dazu, den anderen durch die Gnade Gottes zu sehen und wahrzunehmen. Die Freiheit dazu, unterschiedlich zu sein, unterschiedlich zu glauben und unterschiedlich zu leben. Christian hat in der vergangenen Woche über das Reich Gottes gepredigt, auf das wir gemeinsam hoffen, dass wir gemeinsam verkündigen und dass wir auch gemeinsam erleben dürfen. Und er sagte so sinngemäß, du kannst mich korrigieren, wenn es verkehrt ist, unser Auftrag als Gemeinde ist es, Räume zu schaffen, in denen das Reich Gottes erlebbar und erfahrbar wird. Räume, in denen Menschen heil werden. Räume, in denen Gottes Maßstab der Liebe gilt. Räume, in denen Gottes Gnade erfahrbar wird. Wenn wir eine solche Gemeinde sein wollen, die für andere Menschen offen und einladend ist, in der jeder von Gott geliebt und zu Gott hingeliebt werden darf, dann brauchen wir eine Atmosphäre der Annahme und der Liebe, die aus Gottes Gnade lebt. Lasst uns als Gemeinde ein solcher Ort sein, an dem wir ohne einander zu beurteilen oder zu verurteilen, in Liebe und mit Fürsorge aufeinander achten. Lasst uns als Gemeinde ein Ort sein, an dem wir standardmäßig und im Freestyle miteinander tanzen, weil der Geist Gottes uns dazu bewegt. Amen.